Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde. Ich bin Fabian und mit am Start natürlich, wie könnte es auch anders sein, der unvergleichliche Daniel, bester Podcast-Partner der Welt, bester Ex-Mitbewohner, allgemein geiler Typ, Soßen-Weltmeister und auch, ja, einfach jemand, den man gerne um sich hat. Nicht nur im Podcast, sondern auch allgemein.
Fabian, ich habe dich gerade in den letzten 20 Sekunden total schlecht verstanden. Kannst du das bitte alles nochmal langsam und deutlich wiederholen?
Nee, das habe ich mir jetzt so zusammengeschustert, das kriege ich so nicht nochmal hin, auf gar keinen Fall.
Ja, du machst mich ganz verlegen. So, also ich werde fast so rot wie dein Shirt jetzt gerade.
Aber ich habe da was eingebaut, einen Fakt über dich, denn es gab...
Die Soßen, du meinst die Soßenweltmeisterschaft?
Genau. Es gab einen coolen Input von einer Zuhörerin, Schrägstrich Followerin, die meinte, was eine coole Rubrik auch wäre, also so für einmal, so nach einer Folge, wäre, wenn wir einfach random raushauen, fünf Fakten über, aber dann muss halt jeweils der eine über den anderen quasi fünf Fakten raushauen, die man jetzt so vielleicht nicht unbedingt aus dem Podcast entnehmen kann. Und ich würde sagen, das machen wir heute nach dem Fall und ich habe schon mal gestartet, Daniel ist der Herr der guten Soßen.
Ja, vielen Dank. Aber ganz ehrlich, meinst du nicht, dass wir unser Pulver dann recht schnell verschießen? Ich meine, wir sind Typen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir so nach ein, zwei Folgen nichts mehr zu sagen haben.
Nein, es geht nur einmalig das Ganze.
Ja. Ach so, ja. Okay.
Nee, klar, also, ich meine, wir haben...
Fünf Fakten, warum dann fünf?
Einfach so, weil fünf eine gute Zahl ist, weiß ich nicht. Ich habe sie nicht gefragt,
Okay.
Wie sie auf fünf kam. Ja.
Also das ist so wie der Filmtitel Die Rückkehr der goldenen Nazi-Vampire Teil 5. Es gibt nur einen Teil und der heißt einfach so.
Ja, das ist absolute Logik, die dahinter steckt.
Ja. Okay, alles klar, geht klar.
Ich dachte, das ist ein ganz guter Ersatz, weil wir schon wieder kein Was-wäre-wenn haben. Ich habe aber einen Track der Woche mitgebracht. Da hatte ich Schwierigkeiten, mich zu entscheiden, aber ich habe mich für einen entschieden. Vielleicht habe ich auch ein One Love und ein Dislike, ich weiß es noch nicht. One Love ist auf jeden Fall das am Sonntag, heute ist Freitag, vielleicht kommt die Folge am Samstag noch raus. Also an diesem Wochenende auf jeden Fall beginnt unser Live-Jahr 2025. Wir sind das erste Mal auf der Bühne im wunderschönen Limburg. Ich habe dann zwei Fälle im Gepäck. Das ist ein ganz schöner Trip, denn wir sind vorher in Siegen im Studio, nehmen die nächste Radiofolge auf, fahren dann nach Limburg, sind live. Also das wird ein True Crime gefüllter Tag auf jeden Fall. Ich bin gespannt.
Ja, auf jeden Fall Respekt, Fabian, dass du an dem Tag drei Folgen präsentieren musst. Ist irgendwie quasi wie alle drei Folgen Herr der Ringe am Stück gucken.
Das habe ich mal gemacht und zwar die Extended Versions. Das war ein krasser Abend. Also es ist ein geiler Abend, aber auch ein ganz schön langer Abend. Ja.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde dich zwischendurch immer wieder mit Kaffee füttern und mit Snacks.
Ja, du weißt, ich bin ein einfacher Mann. Kaffee und Cashewnüsse, dann funktioniere ich ganz gut.
Vergiss es, die Cashewnüsse.
Ja, ich stelle einfach mal die Bitte voran, die ich sonst immer nach dem Fall formuliere. Wie gesagt, es kam jetzt hier ein Input aus der Community für ein lustiges kleines Spielchen, eine Kategorie nach dem Fall. Wenn ihr noch keine Teile der Community seid, dann werdet das. Folgt uns bei Instagram. Ich hatte große Ziele für dieses Jahr, aber wir wachsen dieses Jahr sehr schleppend, muss ich sagen. Das trifft mich tief, aber naja, Hauptsache wir wachsen. Das ist das Beste, dass wir da nicht irgendwie stagnieren oder zurückgehen. Aber insgesamt trotzdem gutes Jahr. Ne? Also jetzt stehen die ersten Live-Auftritte vor der Tür. Wir haben es auch mal wieder in die Charts geschafft bei Spotify, bei Apple sowieso. Auch wieder relativ gut platziert in die 30er bei Spotify. Das wird ja immer schwerer, kommen immer neue geile Produkte nach, immer neue True Crime Podcasts, große Player, die direkt irgendwie hoch einsteigen. Da ist es immer schwerer für so Hobbyjungs wie uns, da irgendwie Schritt zu halten.
True Story. Aber unterm Strich egal, solange es uns Spaß macht.
Ja, man schielt ja schon immer wieder drauf. Ich meine, der Spaß steht im Vordergrund, aber es ist eine, ich meine, Bestplatzierung bisher, Leute, war Platz 30 und wir träumen schon latent davon, dass wir es einmal so in die 20er schaffen. Ne? Also, dass ihr uns da einmal reinhebt, das wäre absolut geil. Ich habe noch eine Bitte, wo ich jetzt schon gebeten habe, dass ihr die Community stärkt, dass ihr uns folgt. Da könnt ihr dann beispielsweise auch alles über neue Live-Termine lernen. Ich habe heute zum Beispiel einen Link gepostet zu unserem Live-Auftritt bei der Krombacher Brauerei. Das ist gute Tradition, da waren wir letztes Jahr zweimal, da werden wir dieses Jahr kurz vor Weihnachten sein, so ein bisschen Weihnachtsspecial und mal wieder.
Was ich persönlich übrigens als Kombination ziemlich geil finde. Also
ich auch.
Weihnachten, Krombacher und wir zusammen.
Perfekt.
Ja. Ja.
Also, wenn wir unterm Baum liegen, quasi so ein paar Tage vor Weihnachten, ne, und es auch noch frei
ist. Wow, jetzt übertreibst du wieder, weißt du? Jetzt malst du wieder Bilder, die wir vielleicht nicht sehen wollen.
Und es gibt auch noch Freibier nach der Show. 2 Stunden Freibier, Schinkenbrote und Talk mit uns. Ne? Also ich meine, besser geht's gar nicht.
Ja, und liebe Leute, wenn ihr jetzt sagt, Schinkenbrote, es gibt auch veganen Ersatz, wenn man das anspricht, das geht.
Ach ja, okay, cool. Das war mir nicht bewusst. Aber eigentlich natürlich heute Usus mittlerweile. Aber ich habe ein weiteres Anliegen. Und zwar habe ich oft in diesem Podcast erzählt von schlechten Zeiten, die hinter mir liegen, von Willibald, meiner Depression, die hinter mir liegt. Und es gibt noch so einen Punkt, der seit Willibald irgendwie noch nicht so ist wie früher. Und zwar, Daniel weiß das, ich war früher absolut sportbegeistert. So, ich bin jeden Tag, also wirklich jeden Tag ins Fitnessstudio gegangen, an vielen Tagen auch 2-mal am Tag gerne. Und das hat unter Willibald sehr gelitten. Und ich habe so ein bisschen, so 10 Kilo zu viel auf jeden Fall. Und ich bin nicht mehr so regelmäßig beim Sport wie früher. Und ich kriege das einfach nicht mehr hin, dieses Tägliche reinzukriegen, was ich früher hatte. Weißt du, weil immer wieder mich auch da so diese inneren Stimmen bremsen, so der Willibald, der sagt mir, ja, warum gehst du, hat doch eh keinen Sinn und du kommst eh nicht mehr so in Form wie früher und die Leute im Studio, die sehen, dass du mal stärker warst, ist natürlich Schwachsinn.
Ja, aber Digga, du darfst ja auch nicht vergessen, dass wir einfach jetzt mittlerweile in einem Alter sind, wo man auch mal nicht die Power hatte wie früher, weißt du?
Ich fühle mich gar, also ganz ehrlich, ich habe
letztens... Ja, du fühlst es, okay, aber du fühlst es vielleicht nicht, aber... Verstehe ich alles, aber nichtsdestotrotz sagt der Körper dir damit vielleicht, hey, ich habe einfach nicht mehr die...
Nee, das ist alles nur Psyche.
Inhärente Energie jeden Tag,
weißt du? Das ist die reine Psyche. Und deswegen jetzt hier die Bitte, es gibt ja auch ein paar von euch, die folgen mir privat. So, das ist jetzt gar kein Aufruf, mir privat zu folgen. Ich habe ein super langweiliges Profil, da passiert gar nicht viel. Aber die, die mir privat folgen, ab Montag... Wenn ich da nicht mindestens 5-mal die Woche eine Gym-Story poste, dann möchte ich von euch geschitstormt werden in den PNs und, keine Ahnung, motiviert, beschimpft, geschunden. Weil ich glaube, wenn ich einfach mal das so 4-5 Wochen hinbekomme, diese Regelmäßigkeit zu haben, wieder so jeden Tag zu gehen, dann ist das wieder drin, dann ist das wieder eingeschliffen. Mhm. Das muss nur mal wieder richtig eingeschliffen werden. Deswegen... Die von euch, die mir privat folgen, tretet mir in den Arsch. Wie gesagt, 5 Gym-Stories Minimum pro Woche. Sonst möchte ich verbal aufs Maul bekommen. So.
Ja, ihr Lieben, dann nehmt mal bitte ganz, ganz viel Anlauf, damit der Fabian wieder fit wird für den Turnschuh für den Sommer. Und ich will ganz ehrlich sagen, wie es ist, Fabian. Ich glaube auch, wenn der innere Schweinehund einmal überwunden ist und du da voll drin bist, dann läuft das Ganze auch wieder. Und vielleicht eine kleine Anekdote. Um die ganz kurz loszuwerden, Leute. Also ich glaube, ich habe sie noch nie hier erzählt. Wir haben immer montags trainiert. Das war im 2. Semester.
Montags war Beintag.
Wir waren zu einer sündhaft frühen Uhrzeit da. Um 8 Uhr morgens haben wir uns im Studio getroffen. Also hey, ganz ehrlich, für Studenten ist das super früh. Fakt ist auf jeden Fall, ich war mal so ausnahmsweise ein paar Minütchen zu spät. Und dann, das war so ein Fitnessstudio bei uns in der Stadt und dann gehen so mehrere Stufen hoch, irgendwie, keine Ahnung, 20 oder so. Und mit jeder Stufe, die ich so erklimme, wird irgendwie so ein, wie soll man sagen, so ein Wildschwein-Eber-Stöhnkrunzen voller Power lauter, ja. Und ich habe so quasi den maximalen Klang mit der letzten Stufe erreicht, sehe nach links, keine Menschenseele, sehe nach rechts, keine Menschenseele. Gehe ein Stück weiter und kurz vor der Kabine war die Beinpresse. Fabian liegt da und pumpt seine 400 Kilo pro Seite wohlgemerkt. Also diese waren glaube ich 400 Kilo pro Seite. Also Maximum ausgeschöpft mit diesem 20 Kilo Ring. Und obendrauf steht noch irgendwie so ein anderer Kranker, der um die Uhrzeit trainiert, den Fabian quasi überredet hat, weil ihm das Gewicht nicht gereicht hat. Wenn die Woche so anfängt, weißt du auch Bescheid, ganz ehrlich.
Es waren 460 Kilo auf der Presse, das ist natürlich Kindergarten, da musste dann noch einer draufsteigen, um das noch ein bisschen besser zu machen, ja, auf jeden Fall.
So war das damals, Leute, so war das damals.
Ja, und damit es auch wieder so wird, helft mir. So, aber jetzt genug von Willibald und meinen Motivationsproblemen, genug von unserem Live-Kalender und meinen erbärmlichen Versuchen, euch zum Folgen bei Instagram zu überzeugen. Hin zum True Crime, deswegen, wofür wir heute alle hier sind. Und wir sprechen über einen Fall, Daniel, der an die Substanz geht, der relativ krass diskutiert wurde damals, als er stattfand, denn das war so ein Fall, der eine Qualität hatte, die zu dem Zeitpunkt selten war in der Berichterstattung, zumindest in Deutschland. Und ja, der hat große Wellen geschlagen. Ich erinnere mich da noch sehr, sehr gut dran, was da so die Zeitung geschrieben. Da wurde dann auch die Frage nochmal aufgebracht, ob Täter nicht ab einem gewissen, na, wie soll ich sagen, ab einer gewissen Grausamkeit ihrer Taten, ob dann nicht doch die Todesstrafe angemessen wäre. Viele Leute haben das befürwortet, dass man die Schuldigen auf jeden Fall aufhängen muss, weil das die einzig gerechte Strafe ist. Und da wurde viel diskutiert über, woher kommen bestimmte Neigungen.
Also ich sag mal, auch im eigenen Interesse würde ich an dieser Stelle gerne, ohne zu wissen, worum es geht, eine Triggerwarnung aussprechen. Leute, wenn das nichts für eure Ohren ist, schaltet bitte jetzt ab. Bezieht sich auf junge Leute, ganz junge Leute, die das sowieso nicht hören sollten, und vielleicht auch sensible Leute, wie mich.
Ja, jetzt, Daniel hat jetzt die Triggerwarnung für sich entdeckt aus Gründen. Vielleicht sprechen wir irgendwann darüber, warum er das tut. Ich überlasse es ihm, ob er das outet oder nicht, aber ich akzeptiere seine Begründung dafür, und in diesem Fall ist diese Triggerwarnung vollkommen angemessen.
Ja, yep. Also ich gehe davon aus. Irgendwie sagt mir das Bild des Täters, ich glaube, es ist der Täter irgendwas, und ich, wie immer, ne, ich krieg's irgendwie nicht mehr auf die Kette, weil mein Kurzzeitgedächtnis jetzt irgendwie doch zu ausgebildet ist, zu stark ausgebildet ist.
Ja, das ist, ja. Es würde da sowieso eher um dein Langzeitgedächtnis gehen, denn dieser Fall hat sich im Jahr 2001 abgespielt und der hat, wie gesagt, große, große Wellen geschlagen. Du hast 1000%ig davon mitbekommen. Wie viel du davon mitbekommen hast, kann ich natürlich nicht sagen, aber du hast dieses Foto des Täters zu, ja, 1000% gesehen damals. Da ging eigentlich gar kein Weg dran vorbei.
Ja, sag mir was. Na, du hast auf jeden Fall recht. Langzeitgedächtnis meinte ich natürlich. Zur Begründung, wir haben es ja auch schon wieder ein bisschen später, ne?
Es ist schon wieder ein bisschen später, ja. Ja, zu Beginn unserer Geschichte finden sich mal wieder, wie so oft in unseren Geschichten im True Crime allgemein, zwei Leute zusammen, die so ein bisschen so eine Außenseiterrolle hatten. Oliver und Stephanie. Oliver ist 22, Stephanie ist 17. Und ja, beide sind vom Leben so ein bisschen, ja, haben nicht so die allerbesten Karten mitbekommen. Sind zwar in Duisburg in, wie soll ich sagen, geregelten Verhältnissen aufgewachsen, so im Mittelstand bei ja, liebenden Eltern. Aber Oliver, der hatte bei der Geburt so eine Phase der Unterversorgung, was Sauerstoff angeht. Dadurch wurde die Geburt relativ kompliziert. Der lag dann auch eine Zeit im Brutkasten und da gab es diverse Komplikationen. Dem wurde dann da auch schon irgendwie prognostiziert, dass er irgendwie wahrscheinlich bleibende Schäden zurückbehalten würde, was diesen schweren Geburtsvorgang anging. Lustige Story am Rande. Ich fühle da so ein bisschen mit. Ich war ja auch ein Frühchen. Relativ deutlich zu früh. Ich habe das mal in einem Geburtstagspost auf Insta auf unserer Seite geschrieben und das war 1982 noch irgendwie eine andere Nummer, als ich geboren wurde, als es das heute wäre, und die Ärzte hatten dann auch diverse Komplikationen bei der Geburt, und als ich dann irgendwie draußen war, sag ich mal, da wurde meinen Eltern dann gesagt, sie sollten sich nicht zu früh freuen, ich würde wahrscheinlich keine 2 Wochen alt werden, und als ich dann 2 Wochen überlebt habe, auch im Brutkasten, da hieß es dann, es ist immer noch kein Grund zur Freude, ich würde mein Leben lang wahrscheinlich klein und schwächlich bleiben und immer anfällig für Krankheiten sein. Das hat sich Gott sei Dank nicht so richtig bewahrheitet.
Filmschnitt mit einem coolen Spruch wie in einem 80er-Jahre-Actionfilm, Fabian auf der Beinpresse. Mehr, gib mir mehr. Ja, zum Glück, Fabian, wir freuen uns, dass du hier bist.
Ja, ich denke, den Eltern von Oliver wird es aber so ähnlich gegangen sein. Also die werden sich die ähnlichen Sorgen gemacht haben wie meine Eltern, und denen wird dann auch, ja, gesagt worden sein von den Ärzten, dass da vielleicht irgendwas Bleibendes zurückbleibt. Und so beschreibt sein Umfeld ihn auch später immer so als jemanden, der so ein bisschen zurückgeblieben wirkt, jemand, der sehr langsam ist im Verarbeiten von Informationen und jemand, der eine gewisse soziale Inkompetenz auch aufweist, daher auch eigentlich nie so den großen Freundeskreis hatte.
Ja, ich meine, man darf das Thema natürlich an der Stelle auch gar nicht kleinreden, ne? Das ist natürlich heftig, wenn es eine gewisse Unterversorgung gibt, so in diesen sehr jungen Jahren oder eben generell in Wachstumszeiten, ne? Das hat dann alles leider seine oder kann seine negativen Auswirkungen haben.
Ja, man weiß ja, wie wichtig gerade beim Geburtsvorgang auch gewisse Sachen sind. Also hier so die Luft, die Sauerstoffversorgung während des Geburtsvorgangs. Man sagt ja auch, dass auch der natürliche Geburtsvorgang irgendwie gut ist für die Abwehrkräfte des Körpers, weil dadurch dann nochmal das Kind irgendwie besonderen Reizen ausgesetzt ist, die zum Beispiel bei einem Kaiserschnitt nicht an es rankommen. Und man weiß ja auch, dass die ersten Jahre im Leben eines Kindes, auch wenn man sich an die nicht bewusst erinnert, aber dass das eine Zeit ist, die unheimlich prägend ist, was so diese Sachen angeht, Urvertrauen, Empathie, also dass quasi massive Störungen der Psyche in den ersten Jahren ausgelöst werden, obwohl das Zeiten sind, die sich später unserer bewussten Erinnerung entziehen. Das finde ich übrigens total interessant, ne? Dass das also mit anderen Worten Zeiten sind, die therapeutisch quasi nicht reparabel sind, weil man sie nicht zurückholen kann in der Erinnerung, aber die dennoch uns für unser Leben lang prägen. Das finde ich, wie gesagt, ist ein super interessanter Aspekt.
Ja, man sagt darüber hinaus ja auch, dass charakterlich die ersten 7 Jahre prägen, dass du quasi deinen Charakter in den ersten 7 Jahren herausbildest und danach, also dass der Kern dann quasi steht und du dich typmäßig nicht mehr großartig veränderst. Natürlich, klar, Reife und sowas, Lebenserfahrung kommt da alles noch mit rein. Ja, was ich interessant finde, ist, da manche Menschen so Fetzen zumindest, Erinnerungsfetzen noch haben von so einer sehr jungen Kindheitsphase, Kleinkindsphase. Dazu würde ich mich zählen, weil ich so 1-2 Erinnerungen habe. Und inwieweit es vielleicht möglich ist, hypnosetherapeutisch da irgendwie was zu machen, das würde mich mal auf jeden Fall interessieren. Könnte ich mir nämlich vorstellen, dass das ein möglicher Zugang ist.
Möglich, ja. Also ich habe definitiv auch Erinnerungen an, also ich würde sagen, ich würde die so ab dem 3. Lebensjahr verorten. Also vorher glaube ich nicht. Es gibt so 1-2, wo ich nicht sicher bin. Die können vielleicht auch ein bisschen vorher gewesen sein. Aber ich erinnere mich zum Beispiel sehr, sehr plastisch an meinen ersten Kindergartentag. Der war mit 3 Jahren. Und an ja eben Dinge aus dem Kindergarten. Und das gibt da noch so ein paar Erinnerungen, wo ich nicht sicher bin. War das vorher, war das nachher? Ist aber auch egal. Ja, Oliver und Stefanie habe ich sie genannt. Sie heißt nicht Stefanie, sie heißt anders, aber ich habe mich entschieden, ihr einen anderen Namen zu geben, denn sie ist im Gegensatz zu Oliver mittlerweile wieder auf freiem Fuß und da dachte ich ändere mal den Namen.
Ja, okay.
Er ist, wie gesagt, so ein bisschen, ja, gilt in seinem Umfeld als zurückgeblieben, langsam, schafft es aber dennoch auf der Hauptschule den Abschluss mit Q-Vermerk zu machen, also der würde ihn berechtigen, sogar aufs Gymnasium zu gehen. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern geregelt ist. Bei uns hier in Nordrhein-Westfalen ist es auf jeden Fall so, dass man nach der 10. Klasse Hauptschule, wenn man einen bestimmten Notenschnitt erreicht hat, dann auch nach der 10. Klasse in die 11. Klasse aufs Gymnasium gehen kann. Allerdings ist das ein relativ massiver Sprung. Also bei mir, ich kam von der Realschule und es kamen einige mit von der Hauptschule und von denen hat, glaube ich, niemand Abi gemacht. Die sind, glaube ich, nach der 11 alle wieder abgegangen. Das war schon, der Sprung war dann einfach doch sehr, sehr groß.
Das war bei uns früher auch so. Die Leute hatten es einfach ultra schwer mitzukommen. Ich würde sagen, dass so dieses Anforderungsniveau, womit wir irgendwie quasi am Gymi aufgewachsen sind, für die einfach dann zu groß war teilweise. Also ich glaube schon, dass die es mit mehr Vorlaufzeit vielleicht geschafft hätten, so der ein oder andere, aber ich glaube, so dieser Anspruch, ne, das ist einfach so der Punkt gewesen. Das war da, glaube ich, für viele sehr schwer.
Ja, der Zug war einfach anders, ne? Also ich muss rückblickend sagen, dass der Unterricht auf meiner Realschule, wenn ich das heute so reflektiere und ich jetzt auch irgendwie weiß, wie heute unterrichtet wird, was für Themen heute unterrichtet werden, dann muss ich sagen, der war qualitativ relativ hochwertig. Also das würde man für eine Realschule vielleicht so gar nicht erwarten, was auch da an Themenvielfalt abgebildet wurde. Ich weiß nicht, ob das den damaligen Konsens generell wieder gespiegelt hat oder ob ich einfach Glück hatte. Aber uns ist da, glaube ich, schon eine ganz gute Ausbildung zuteil geworden. Wie auch immer, Oliver hat auch diesen Qualifikationsvermerk, geht aber nicht aufs Gymnasium. Er beginnt eine Lehre als Kindergärtner, die scheitert aber dann daran, dass er schulisch sehr schluderig ist. Also er macht das eigentlich ganz gut, diese Erzieherausbildung im praktischen Teil, aber er pflegt seine Berichtshefte nicht und deswegen scheitert er im schulischen Teil und kann eben diese Ausbildung nicht abschließen.
Okay.
Später vor Gericht wird entgegen der Eindrücke seines Umfeldes sogar einen Intelligenztest mit ihm gemacht, der ihm eine leicht überdurchschnittliche Intelligenz von 115 bescheinigt. Also, wie gesagt, so der Normalwert ist so zwischen 100 und 110. Da ist er dann leicht drüber, aber das hat man ihm offensichtlich so nicht angemerkt.
Ja, interessant.
Ja, allerdings, Stefanie hingegen, die wächst ja erstmal nicht so behütet auf wie Oliver. Die kommt in einer Familie zur Welt, die, oder in ihrer biologischen Elternfamilie, das sind Leute, die ja so ein bisschen die Kontrolle übers Leben verloren haben. Da spielen Drogen eine Rolle, da spielt Alkohol eine Rolle. Der Vater sitzt im Gefängnis, als sie geboren wird. Und die Mutter, die ist in so einer Abwärtsspirale mit dem Kind zusammen. Die kann sich oft keine Wohnung leisten. Das Geld, was eigentlich vom Amt für Wohnungen vorgesehen ist, das wird für Drogen und Alkohol ausgegeben und sie schläft mit ihrer kleinen Tochter dann auf Parkbänken oder halt in irgendwelchen Obdachlosenunterkünften. Das ist vielleicht dann auch schon in dieser Phase der frühkindlichen Prägung, über die wir eben gesprochen haben, dann auch so eine Zeit, die ja später dann vielleicht so eine gewisse Bindungsangst bzw. Verlustangst erklärt und vielleicht aber auch so eine gewisse emotionale Kälte, die sie an den Tag gelegt hat, erklärt, weil sie da ja wahrscheinlich nicht das Gefühl von Geborgensein erlebt hat.
Ja, und das Gefühl von Partizipation natürlich auch fehlt, ne? Und das ist, glaube ich, auch, also das wirkt sich, glaube ich, auch extrem auf diesen Punkt aus, den ich vorhin erwähnte, nämlich, dass die Charakterbildung in dem Alter extrem stattfindet. Und wenn du halt, weiß nicht, auf der Parkbank groß wirst mit deiner Mutter und halt tagtäglich so diesen Struggle miterleben musst, dann glaube ich, macht das was mit einem Menschen.
Ja, hundertprozentig. Die beste Tat, die ihr Vater dann offensichtlich leistet, ist, dass er aus dem Gefängnis heraus daran arbeitet, dass seiner Ex-Partnerin das Sorgerecht entzogen wird. Der weiß, dass die mit dem Kind quasi so in obdachlosen Zuständen wohnt und der will nicht, dass seine Tochter so aufwächst. Also der sitzt zwar auch wegen Drogendelikten im Gefängnis, aber der scheint irgendwie noch so einen Funken von, wie soll ich sagen, ja, real Verstand zu besitzen und zu wissen, dass das so nicht weitergehen kann, und so wird sie dann als Kleinkind in eine Pflegefamilie aufgenommen und wächst dann da auch eben in Duisburg in behüteten Verhältnissen auf. Mhm. Allerdings, wie gesagt, bei einer Pflegefamilie. Sie leidet zeitlebens auch so ein bisschen darunter, dass sie so eine Außenseiterrolle einnimmt, ohne zu wissen, woher die kommt. Also sie ist quasi so jemand, der immer so ein bisschen außen steht, aber ja, ohne das so richtig benennen zu können. Sie wird dann auch in der Schule Gegenstand von Hänseleien, weil sie mit ihren 1,67 Meter um die 100 Kilo wiegt und das natürlich dann auch so eine Zielscheibe aus ihr macht für irgendwelchen Spott, für Hänseleien, einhergehend mit der Tatsache, dass sie ohnehin schon so eine Außenseiterin ist. Also ja, da irgendwie so ein bisschen ist sie dem Mobbing ihrer Mitschüler ausgesetzt, ist aber dennoch ja immer auf der Suche nach Bindung. Und seit ihrem 15. Lebensjahr dann auch immer wieder mit Partnerschaften irgendwie so in Berührung. Also versucht da irgendwie die Liebe zu finden, die sie so vorher nicht hatte. Hm. Oliver hingegen ist vollkommen inkompetent, was so die Kontaktaufnahme zu Frauen angeht. Der ist vollkommen unerfahren, hat sich Frauen irgendwie nie genähert und wenn, dann immer nur sehr, sehr plump. Er verliert auch eine Arbeitsstelle, weil er eine Kollegin mit einem Kleiderbügel auf den Hintern schlägt, um irgendwie so einen Kontakt herzustellen. Und ja, wird dann natürlich sofort entlassen, wechselt immer wieder zwischen Hilfsjobs und arbeitet zuletzt beispielsweise als Hilfskoch bei Burger King. Also der macht halt wirklich so, ja, Hilfsarbeiten, an die man relativ schnell drankommt, wo man aber auch wieder schnell gekündigt wird, wenn es nicht so läuft. Mhm. Zu dieser sozialen Inkompetenz, die ihn ausmacht, dass er einfach nicht so richtig weiß, wie man mit Menschen und insbesondere mit Frauen auch reden soll, kommen eben so diverse Unsicherheiten eben wegen seines ja gefühlt etwas mangelhaften Intellekts, seine Probleme der Datenverarbeitung, nenne ich das jetzt mal, und eben auch, weil er unter so einer bisschen so Missbildungen leidet. Also sein Brustkorb ist verformt und er hat so einen Buckel. Also er ist jetzt, glaube ich, auch jemand, der ja durch seine Gestalt auffällt und auch dadurch vielleicht so ein bisschen Zielscheibe wird von Spott. Mhm. Also ja, zwei Menschen, die ein bisschen am Rande stehen und auch beide durch ihre körperlichen Merkmale, wie gesagt, in so eine Mobbing-Rolle, Opferrolle driften.
Ja, die aber auch auf jeden Fall beide ein hartes Schicksal hatten, ne?
Ja. Definitiv. Die beiden lernen sich dann kennen im Sommer 2000 durch gemeinsame Freunde. Oliver ist 22, Stefanie ist 17, geht noch zur Schule. Er, wie gesagt, schlägt sich so mit Hilfsjobs durch und die beiden kommen sich schnell näher. Für ihn ist es das erste Mal, dass er irgendwie eine Frau in seinem Leben hat, eine erste Freundin, und sie, obwohl sie schon Freunde hatte, auch schon sexuell aktiv war, ja, benennt ihn als ihre erste große Liebe. Also das ist so für sie jetzt dann auch so das erste Mal, dass sie emotional irgendwie involviert ist.
Ja, und sich vielleicht auch verstanden fühlt, ne?
Vielleicht auch. Und die beiden, die ergänzen sich so in ihrer äußerlichen, also in ihrer nach außen getragenen Weirdness, geben die irgendwie offensichtlich ein Paar ab, das so ganz gut miteinander funktioniert.
Ja.
Allerdings, ja, stehen Olivers Eltern nicht so sehr auf sie, denn die halten sie direkt für einen schlechten Einfluss. Die ist dann immer bei ihm zu Besuch, die sehen sich jeden Tag. Und die machen eigentlich nichts außer rumhängen, Videos gucken, entweder Pornos oder Horrorfilme oder Sex haben. Also es gibt quasi keine Aktivitäten außer Filme gucken und Vögeln. Und das finden Olivers Eltern uncool, weil das irgendwie seinen Ambitionen im Wege steht. Er hat eigentlich gar keine Ambitionen. Er fühlt sich sehr wohl in seinem Leben mit dieser Hilfsarbeit und mit seiner Freundin. Aber seine Eltern wollen natürlich mehr für ihn und sehen jetzt in ihr so einen Bremsklotz, der sie eigentlich gar nicht ist, weil, wie gesagt, ihm fehlt diese Ambition eigentlich total.
Aber seinem Job kommt er nach wie vor nach, ja?
Nö, er verliert viele Jobs auch aufgrund von Unzuverlässigkeit, weil er dann eben immer wieder mal schwänzt, aber er kriegt immer wieder
Okay.
neue. Also, ja.
Ach so, okay. Ich dachte, er wäre jetzt weiterhin da in dem Burgerladen.
Nee, der Burgerladen, da ist er ganz zum Schluss, kurz vor seiner Verhaftung, allerdings nur wenige Tage hat er da gearbeitet. Das ist so quasi der letzte Job, den er haben
Ach
wird. Ja.
so. Okay, alles klar. Gut, aber dann versteht man das ja mit dem schlechten Einfluss. Es hätte ja sein können, dass er durchgehend den gleichen Job gehabt hätte
Ja,
und
ja.
dann einfach in seiner Freizeit quasi nichts anderes gemacht hat.
Hätte sein können, aber wie gesagt, ich glaube, die Eltern haben einfach diese Problematik, die sie generell in ihrem Sohn gesehen haben, auf sie projiziert. Ihm fehlte diese inhärente Motivation, sich weiterzuentwickeln und irgendwas aus sich zu machen. Die hatte er so offensichtlich nicht.
Ja.
Doch auch ihre Eltern sehen langsam so einen schlechten Einfluss seinerseits, denn auch sie bleibt jetzt immer öfter der Schule fern und ihre Noten gehen runter und auch die sind mittlerweile nicht mehr so einverstanden mit dieser Beziehung. Irgendwann zieht Oliver dann zu Hause aus bei seinen Eltern, um sich deren Kontrolle zu entziehen. Und damit geht dann im Prinzip die Abwärtsspirale los, über die wir heute sprechen werden. Also wir haben jetzt quasi den Grundstein gelegt, wir haben diese Beziehung kennengelernt und jetzt mit diesem Auszug in eine eigene Wohnung, da beginnt das Ganze jetzt Formen anzunehmen, die das Ganze zu einem True Crime Fall machen.
Sag mal bitte noch schnell, was für eine Schule besucht sie denn?
Sie
Mit
ist auf einer
17.
Realschule.
Okay. Also mit 17 Jahren an der Realschule bedeutet auch, dass sie schon mal sitzen geblieben ist, ne?
Ja, genau. Also sie ist quasi im letzten Schuljahr oder im vorletzten, ich weiß es ehrlich gesagt nicht hundertprozentig genau, aber sie hat auch schon mal wiederholt, ja.
Okay.
In dieser eigenen Wohnung zieht Oliver sie jetzt noch mehr ins Vertrauen. Er zeigt ihr seine Gedankenwelt und er erzählt ihr, dass er schon immer, schon seit seiner Jugend davon träumt, jemanden umzubringen. Er hat Mordfantasien schon immer gehabt, er hat Geschichten geschrieben, fiktive Geschichten, in denen er Leute tötet und er hat das dann immer mit so Leuten aus seinem Alltag quasi verknüpft. Also er schreibt quasi fiktive Geschichten, die so ein bisschen so wie Horrorgeschichten rüberkommen sollen und ordnet dann den Opfern in diesen Geschichten Namen aus seinem realen Leben zu, klebt teilweise auch Fotos dieser Menschen dazu, um das halt plastischer zu machen. Also es hat alles einen sehr, sehr realen Bezug. Es sind jetzt keine konkreten Tötungsfantasien oder so eine Todesliste, wie wir sie beispielsweise im Fall Yvonne Schneider kennengelernt haben. Aber es sind so, ja, Gewaltfantasien, die eben einen Realbezug in sein Umfeld haben. Irgendwelche Menschen, die ihm irgendwie mal negativ aufgefallen sind, die ihm im Weg standen oder sonst irgendwas.
Ja, übel.
Sie reagiert darauf erstmal ablehnend. Das ist irgendwie so eine Welt, mit der will sie nichts zu tun haben oder da hat sie erstmal, ja, keine Lust drauf und so ruht das Thema dann erstmal eine Zeit lang. Und die beiden machen im Prinzip so weiter, wie sie das gemacht haben, als Oliver noch zu Hause gewohnt hat. Also die leben so in den Tag hinein, vertreiben sich die Zeit mit Pornos oder Horrorfilmen, spielen dann teilweise auch irgendwie Szenen aus Pornos oder Horrorfilmen nach. Also, keine Ahnung, schlagen sich beim Geschlechtsverkehr, wenden immer bizarrere Formen auch des Beischlafs an und suchen irgendwie nach einem Kick, aber der stellt sich nie so richtig ein. Also egal, was die machen, die finden irgendwie nie so diese Befriedigung, die sie suchen, jetzt abgesehen vom Geschlechtsverkehr an sich. Also die suchen irgendwie nach etwas, was darüber hinausgeht, aber ja, finden das nicht. Sex ist halt so dann der zweitgrößte Zeitvertreib nach wie vor. Wie gesagt, sonst passiert da nicht viel. Also die führen keine großartigen Gespräche, die haben sonst keine Aktivitäten, die gehen nicht mal essen oder so. Also die verbringen die Zeit eigentlich immer nur drin und er macht ihr gerne Geschenke, relativ teure Geschenke, aber da er eben keine Kohle hat, muss er dafür nach und nach Einrichtungsgegenstände verkaufen, die er halt von seinen Eltern gestellt bekommen hat, sodass die Wohnung im Endeffekt am Ende leer ist. Also da steht ein Bett drin, da gibt's einen Fernseher und einen Videorekorder und das war's halt. Ne? Also mehr ist da nicht drin.
Ja, also auf jeden Fall auch eine sehr seltsame Art und Weise des Beschenktwerdens.
Ja.
Denn, weißt du, wenn man Geschenke bekommt und merkt, dass dann auf einmal die Couch fehlt oder der Fernseher und keine Ahnung was, dann ist das auch ein bisschen seltsam.
Es ist sowieso eine sehr, sehr komische Dynamik, die sich da bildet. Ich glaube, sie weiß auch, dass er sich diese Geschenke gar nicht leisten kann. Deswegen geht sie dazu über, dass sie ihm ihr ganzes Kindergeld auszahlt. Also sie kriegt ihr Kindergeld von ihren Eltern ausgezahlt als Taschengeld, 270 Mark im Monat. Und sie gibt ihm das halt komplett, damit er sich Essen kaufen kann. Also die weiß, der hat keine Kohle, aber die Geschenke, die er ihr macht, die nimmt sie halt dann trotzdem an. Vielleicht kann sie die auch einfach nicht ablehnen.
So aus Höflichkeit.
Ja, also es ist eine sehr, sehr, sehr komische Dynamik, die sich da irgendwie einschleicht. Er weiß, dass seine Eltern ein Sparbuch haben, für sein weiteres Leben, da sind irgendwie 5000 Mark drauf, das klagt er dann ein, das bekommt er dann auch vom Gericht zugesprochen. So hat man dann nochmal so eine kleine finanzielle Hochzeit, aber auch das ist natürlich schnell ausgegeben. Ne? 5000 Mark sind jetzt auch nichts, womit man ewig klarkommen kann. Und immer wieder sind diese Fantasien dann Thema im Gespräch der beiden, im Alltag der beiden. Und so spricht er sie Anfang 2001 nochmal darauf an, beziehungsweise so um die Silvesterzeit und sagt, dass er immer noch diese Fantasien hat, irgendwen zu töten und dass es da auch schon ein konkretes Opfer gibt, das ihm im Kopf vorschwebt. Und diesmal ist sie nicht abgeneigt, diesmal sagt sie, ja, dann mach das doch einfach mal, dann setz das doch um. Und sie bestärkt ihn, das zu tun. Und so hat er dann Bestätigung und hat auch, wie gesagt, schon ein Opfer gefunden. Sedat ist 9, Sohn türkischer Gastarbeiter oder Migranten mit türkischen Wurzeln, die eben in diesem Wohnblock wohnen in Duisburg, wo mittlerweile Oliver eben auch seine eigene Wohnung hat. Sedat ist ein süßer, offener, kleiner Junge, über den ich leider nicht viel sagen kann, auch über seine Familie nicht, aber er wird als ein sehr offener und vertrauensvoller Junge beschrieben. Und der kennt Oliver so ein bisschen. Oliver raucht manchmal eine Kippe an dem Spielplatz, wo Sedat spielt. Und so kennt man sich vom Sehen. Und die kommen manchmal auch ins Gespräch, so Smalltalken. Denn die verbindet eine Leidenschaft für Pokémon-Figuren und Karten. Sedat ist da total drin. Und Oliver mit seinem etwas kindlichen Gemüt steht eben auch auf diese Sachen. Und so hat man so ein gemeinsames Thema und hat da auch schon Kontakt geknüpft. Mhm. Zu dieser Zeit gibt es bei Burger King auch zu irgendwelchen Kids-Menüs tatsächlich auch so Pokémon-Karten und Figuren. Und an die kommt Oliver natürlich ran, weil er bei Burger King arbeitet. Und so passt er Sedat am 9. Januar draußen ab und verspricht ihm, wenn er ihn mit in seine Wohnung begleitet, dann kann er Pokémon-Merchandise bekommen ohne Ende. Er hat da irgendwie ganz viel gesammelt und er will dem das alles schenken. Mhm. Ja, und wie so ein 9-jähriger Junge halt ist, der da irgendwie den geilen Scheiß vor Augen sieht, den er sich wünscht und ja, das von einem Nachbarn kommt, den man halt auch so ein bisschen kennt, ne? Also wo man keine Gefahr vermutet, der geht halt mit.
Ja, das stimmt. Ich finde das Schreckliche ist ja auch, dass sozusagen durch diese Regelmäßigkeit des Treffens so dieser Anschein von Sicherheit entsteht erst. Weißt du, so aus kindlicher Perspektive.
Genau.
Finde ich total dramatisch.
Ja, das ist so ein Teil, so ein Stück Alltäglichkeit. Ne? Man sieht diese Person quasi regelmäßig und man verbindet einfach nichts Böses damit. Im Gegenteil.
Durch das ständige Treffen
und
miteinander sprechen, entsteht ja diese Vertrautheit. Ne? Und das ist halt das Schlimme.
Genau, und durch dieses Hobby, das man teilt, auf welcher Ebene jetzt auch immer. Ne? Mhm. Vor der Wohnungstür zögert Sedat wohl kurz, aber tritt dann doch mit ein. Und ja, Oliver gibt vor, er würde diese Pokémon-Sachen suchen. Der Junge guckt sich scheinbar in der Wohnung um, da gibt es halt nicht viel zu sehen. Da ist, wie gesagt, alles rausgeräumt und so bleibt er vor einem Aquarium stehen. Das gibt es da noch, das ist allerdings komplett verdreckt. Und da sucht er quasi nach irgendwelchen Fischen und Oliver tritt von hinten an ihn heran und erwürgt ihn. Sang- und klanglos. Also der Junge wird da am 9. Januar 2001 diese Wohnung nicht mehr lebend verlassen. Nach der Schule besucht Stefanie ihren Partner wie jeden Tag. Also sie kommt tatsächlich jeden Tag bei ihm vorbei und wird dann abends so gegen 10 Uhr immer von ihrem Vater abgeholt. Also das ist jetzt so die neue Regel. Wenn sie schon jeden Tag nach der Schule bei ihrem Partner abhängt, dann 9:30, 10 wird sie abgeholt, damit sie dann zumindest am nächsten Tag wieder in die Schule geht. Also damit die Eltern so ein Auge drauf haben, dass sie nicht so schleifen lässt. Hm. Sie trifft also an diesem 9. Januar nach der Schule in der Wohnung ein und sieht die Leiche des Kindes da auf dem Boden liegen. Und wie es dann natürlich eine logische Folge ist, fallen beide sofort übereinander her und haben neben der Leiche des Kindes Geschlechtsverkehr.
Oh.
Also auch sie ist da offensichtlich erregt von diesem Anblick und er sowieso. Er hatte auch, das wird man später feststellen, nekrophile Fantasien. Also in seinen Geschichten, die er geschrieben hat, finden sich auch ja nicht nur Mordfantasien, Gewaltfantasien, sondern auch nekrophile Fantasien und auch pädophile Fantasien. Also er erlebt hier quasi jetzt so seine ganze Bandbreite aus, indem er dann ein Kind tötet, neben der Kinderleiche Sex hat. Die beiden langweilen sich dann, nachdem sie miteinander geschlafen haben und beginnen jetzt dann auch die Leiche zu missbrauchen, beide. Auf welche Arten und Weisen, das möchte ich uns allen mal ersparen hier an dieser Stelle. Da gibt es auch nicht so vollumfängliche Informationen, aber das, was ich gelesen habe, reicht schon, um mir Würgereiz zu bescheren und Mordfantasien meinerseits auszulösen auf diese beiden. Aber gut, sie beziehen also jetzt die Leiche da in ihre sexuellen Spielereien mit ein und zerstückeln sie im Endeffekt. Also sie schneiden den Kopf ab, sie schneiden Arme und Beine ab, um sie dann auch entsorgen zu können. Und weil sie jetzt nicht die allerhellsten Kerzen auf dem Kuchen sind, schaffen sie die Leiche jetzt nicht irgendwie super weit weg oder haben jetzt keinen, wie soll ich sagen, ausgefeilten Entsorgungsplan. Das klingt natürlich jetzt sehr makaber, Entsorgungsplan, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja. Also die sind da relativ planlos unterwegs und
die sind vollkommen planlos, die schmeißen die Leiche.
Die nächste Tonne im Viertel, oder was?
Die werfen den Kopf in einen Altkleidercontainer, der 200 Meter von der Wohnung entfernt ist, also in der Siedlung noch, wo man wohnt. Da passt der Torso aber nicht rein, der ist zu groß, also packt man den in den Koffer und lässt den einfach in dem Koffer neben diesem Altkleidercontainer stehen. Also so total an der Straßenseite quasi. Natürlich ist Sedat mittlerweile vermisst gemeldet, also im Laufe des Tages, wo er dann verschwunden ist, ne, die Eltern, die sind auf die Suche gegangen, auch Nachbarn suchen mit. Und so dauert es letzten Endes nur 2 Tage, bis dann ein Nachbar den Kopf in dem Container findet und dann auch den Torso in diesem Koffer, der neben dem Container steht. Also nach 2 Tagen herrscht dann traurige Gewissheit, was das Schicksal des Kindes angeht, dass er eben tot ist und dass er ja offenkundig in der Nähe des Wohnortes ermordet wurde und der Täter sich noch nicht mal die Mühe gemacht hat, ihn sonderlich weit wegzuschaffen. Also das sagt ja auch einiges über den Täter aus. Ne? Entweder fühlt er sich sehr, sehr sicher, kommt vielleicht gar nicht von da, hat keine Entdeckung zu befürchten oder ist eben unterbelichtet oder hat keine Möglichkeit, die Leiche zu entsorgen. Es gibt da ja diverse Erkenntnisse, die man aus so einer Sache dann zieht.
Weiß man, wie die Leiche gefunden wurde?
Ja, also wie gesagt, es gab einfach Suchmaßnahmen nach dem Kind. Ja, und 2 Tage lang wurde so die Nachbarschaft abgesucht. Und einem Nachbarn fiel dann seltsamer Geruch von diesem Altkleidercontainer ausgehend aus. Und der ist dann in diesen Container reingeklettert oder hat den geklappt, ich weiß es nicht genau. Und hat dann da den Kopf einfach gefunden.
Wie schrecklich. Also wirklich auch das, wie traumatisch das für diese Person sein muss. Und da auch diesen Koffer zu öffnen und da ein Torso zu finden.
Ja.
Schrecklich.
Ja, absolut. Da möchte man nun wirklich nicht mit tauschen. Da habe ich auch gerade Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, wenn ich hier so an mir runtergucke. Das ist etwas, was man wirklich niemandem wünscht. Ja, die Polizei, wie gesagt, es gibt diverse Erkenntnisse, die man aus sowas ziehen kann, aus dieser Auffindesituation. Und für die steht jetzt irgendwie relativ schnell fest, der Täter ist höchstwahrscheinlich da irgendwo in dem Nahbereich zu suchen. Und der hat diese Leiche so entsorgt, weil dem die Möglichkeiten gefehlt haben, das irgendwie anders zu machen und vielleicht auch einfach die Weitsicht gefehlt haben, das irgendwie anders zu machen. Und so haben die relativ schnell eine Ahnung, nach was für eine Art von Täter die suchen. Und die geben jetzt Fotos raus, wo der Koffer beispielsweise gezeigt wird, in dem der Torso gesteckt wird, mit der Frage, wer kennt diesen Koffer?
Und dann wird es natürlich schnell Leute geben, die ihn schon mal irgendwo gesehen haben.
Ja, es ist tatsächlich Olivers eigener Vater, der diesen Koffer erkennt, auf den Fahndungsbildern der Polizei. Und er fragt seinen Sohn, er sagt, ey, im Zusammenhang mit diesem Mord an dem Kind bei dir in der Nähe, da ist irgendwie so ein Koffer, da wird nachgefragt und der sieht aus wie dein Koffer. Oliver erzählt seinem Vater, der Koffer sei ihm schon vor langer Zeit gestohlen worden, den hätte er gar nicht mehr. Aber der Vater glaubt das nicht und hört auf sein Bauchgefühl und meldet sich dann bei der Polizei und sagt denen, dass dieser Koffer eben aussieht wie einer im Besitz seines Sohnes. Was natürlich auch Wahnsinn ist, ne, dieser Akt, also dass du quasi dein Kind ins Gespräch bringst. Also da musst du erstmal auch dass die Überwindung finden. Ne? Ich meine, in so einem Fall würde ich es sofort tun. Das ist keine Frage. Ne?
Ja, du musst dann trotzdem über so deinen eigenen Schatten springen und das ist natürlich ein riesen, also absolut emotionaler Moment. Ja, also
das meine ich. Aber ich würde mal sagen,
jetzt in Anführungsstrichen deinen eigenen Sohn anschwärzen musst. Ne?
Richtig, ja, richtig. Aber er tut es eben, er springt über diesen Schatten und so besucht die Polizei halt relativ schnell Oliver in seiner Wohnung. Natürlich ist auch wieder seine Freundin zugegen. Die wird dann mit aufs Revier genommen, aber die wird als Zeugin verhört. So, also man findet in der Wohnung auch relativ schnell Blutspuren, auch in der Dusche. Es ist relativ schnell klar, da ist was passiert. Die kriminaltechnische Untersuchung kann das Blut dann auch relativ schnell Cedar zuordnen. Und schon am ersten Abend, bei den ersten Verhören, gibt Oliver diese Tat zu. Also der zögert auch gar nicht richtig. Der ist aber auch, ob er sich der Tragweite der Tat nicht bewusst ist, er ist da relativ emotionslos beim Gestehen dieser Tat. Die Polizei behandelt Stephanie erstmal noch wie ein, ja, auch wie so ein bisschen wie ein Opfer, ne? Die wird von Polizistinnen verhört, die noch nie mit einem Mordfall zu tun hatten, also die vollkommen unerfahren mit so einer Materie sind, denn man betrachtet sie nicht als Tatverdächtige.
Ach so.
Man geht davon aus, dass sie als Freundin auch in Gefahr geschwebt hat. Also die denken, die denken, Oliver ist vollkommen krank und er hat jetzt einen Mord begangen und vielleicht murkst er als nächstes seine Freundin ab. Also keinem kommt die Idee, dass die da irgendwie auch mit beteiligt gewesen sein könnte, obwohl das Umfeld der beiden sie so als den dominanten Part der Beziehung auch beschreibt. Ne? Also sie hat da ganz klar die Hosen an. Aber ja, ich weiß nicht, ich will es mal so ein bisschen umgekehrten Sexismus nennen, dass in der Kriminologie oft so davon ausgegangen wird, die Frau ist so unschuldig und folgsam und die ist, wenn dann, ein Opfer und der Mann ist so der alles, von dem alles ausgeht. Ne?
War auch mein erster Impuls. Jedoch muss man natürlich auch sagen, dass es seine Wohnung war und sie immer nur zu Gast war. Also von daher kann ich so diesen Gedanken durchaus auch nachvollziehen, zu sagen, dass sie vielleicht einfach nur ein potenzielles Opfer gewesen sein könnte.
In dem Fall ja, ich wollte nur sagen, dass es so ein roter Faden ist, der sich durch viele Fälle zieht. Wir hatten das Horrorhaus von Höxter mal angesprochen am Rande, vielleicht kommen wir da irgendwann zu. Und da war es auch so, dass der Ehefrau des Täters, ja, dass die so als Opfer und als Mitläuferin gesehen wurde aufgrund ihrer Eigenschaft eben als Frau und dann erst später vor Gericht sich rauskristallisiert hat, dass sie im Prinzip die treibende Kraft war. Ne? Aber das ist dann oft so, man erkennt den Frauen oft keine aktive Rolle zu, ne? Weil man eben so ein veraltetes Geschlechterbild dann auch gerne zugrunde legt.
Ja, ja, klar, klar. Was ich aber meine, ist vor allem auch, dass dieser Hinweis mit dem Koffer ja erst in erster Linie wirklich nur auf ihn als Person schließt.
Ne? Klar, und klar.
Die waren jetzt kein verheiratetes Ehepaar mit einer gemeinsamen Wohnung und mit gemeinsamen Gegenständen.
Nee, auf gar keinen Fall. Er, wie gesagt, gibt die Tat dann relativ schnell zu. Die Vernehmung ist irgendwie so intensiv, die Beamten sind so geschockt von dem, was da erzählt wird, dass ein verhörender Beamter ihm spontan einen reinhaut, weil er es einfach nicht erträgt, was da erzählt wird. Absolut menschliche Regung auch irgendwie und natürlich unprofessionell und natürlich auch etwas, was dann letztlich geahndet wird, aber irgendwie, das zeigt ja auch, gestandene Polizeibeamte können sich diese Scheiße einfach nicht anhören, ne? Also das ist krass.
Man kann sich in die Situation hineinversetzen.
Vollkommen, vollkommen, ja. Und ja, irgendwann gibt er dann auch zu, dass seine Freundin daran beteiligt war und räumt auch ihre Rolle dabei ein, erzählt, wie es gelaufen ist. Das glauben die Verhörbeamten ihm aber nicht. Er sagt, also die sagen ihm so, dass das ja wohl nicht sein Ernst sein kann, dass das niemals so passiert ist, und er antwortet einfach nur lapidar, dann halt nicht. Also er geht dann quasi auf deren Kritik ein und lenkt dann wieder ein, und so ist das erstmal, steht das im Raum, aber ist erstmal nicht bewiesen. Sie allerdings gibt dann irgendwann selber ihre Rolle zu, so Gefangenendilemma, sie weiß nicht so richtig, was erzählt er, was, wie komme ich dem vielleicht zuvor und was kann ich vielleicht für Vorteile rausholen, und so räumt sie irgendwann unabhängig davon irgendwie ihre Rolle ein, und wie gesagt, sie hat da mit Polizistinnen zu tun, die eigentlich mit sowas gar nichts zu tun haben, die noch Anwärter sind teilweise, die jetzt weinend und mit Nervenzusammenbrüchen teilweise dieses Verhör verlassen, weil auch die vollkommen überfordert sind von dem, was sie da hören, und sich übergeben müssen und einfach gar nicht damit rechnen, dass aus so einer, sie könnte ein nächstes Opfer sein, Position auf einmal da eine Täterin vor ihnen sitzt. Ne? Also jemand, der...
Ja,
der,
das glaube ich. Das war ein riesiger Schock in dem Moment, ganz bestimmt sogar.
Ja. Während des Verhörs kommt sie dann allerdings so wieder zu Bewusstsein, sage ich jetzt mal, und unterschreibt ihr Protokoll nicht. Also sie hat quasi ein Geständnis abgelegt, hat das alles eingeräumt, aber verweigert jetzt die Unterschrift. Das ist allerdings nur eine Formsache. Ne? Also vor Gericht wird dann geguckt in solchen Fällen, welches möglicherweise Täterwissen hast du in deinem Geständnis verraten? Also was für Indizien und hast du rausgehauen? Was für Sachen, die du gar nicht wissen kannst, hast du rausgehauen? Ne? Und letzten Endes ist diese Unterschrift dann nur eine Formsache. Also wenn du genug Wissen offenbarst, das du eigentlich gar nicht haben kannst als unschuldige Person, ja, dann ist, ja, so dann, also sie rettet, ja, sie rettet sich damit nicht. Sie entgeht nur so einer Formalie in dem Sinne.
Mhm. Verstehe.
Ja, vor Gericht fährt sie dann so ein bisschen die Taktik, dass das gar nicht stimmt, dass die Polizei krass unter Zugzwang stand und einen Täter finden musste und dass man sie dann zum Opfer gemacht hat, also zur Täterin gemacht hat, und dass man ihr Geständnis erfunden hat, dass die Polizei quasi ihr Geständnis erfunden hat. Da kann der verhörende Beamte aber vor Gericht glaubhaft machen, indem er sagt, so eine kranke Fantasie habe ich nicht. Glaubt das Gericht ihm, dass sich das nicht hat einfallen lassen, sondern dass das wirklich von ihr kam. Also der weiß das von sich und sagt halt, egal wie ich mich anstrengen würde, so eine Scheiße kann ich mir nicht ausdenken. Das kommt auf keinen Fall von mir. Ne?
Ja.
Ja, und so ist dann ihre Mittäterrolle irgendwie relativ klar. Oliver versucht, das Gericht dann noch davon zu überzeugen, dass er ganz, ganz selten nur irgendwelche Gewaltfantasien hat, so vielleicht einmal im Jahr. Aber wie gesagt, er hat diese Bücher geschrieben, diese Geschichten geschrieben mit Menschen auch aus seinem Umfeld. Und das wird ihm dann so ein bisschen zum Verhängnis. Er versucht das dann auf so eine Schiene zu schieben, dass er inspiriert von Stephen King war und eben wie er so Bücher schreiben wollte. Aber die Polizei sieht das schon auch als, oder das Gericht sieht das schon auch als Ausdruck von tiefen Gewaltfantasien und von tiefen abartigen Störungen eben. Also auch was so Pädophilie und Nekrophilie angeht.
Dazu zwei Fragen. Hat er denn zum einen versucht, Stefanie irgendwie zu schützen durch seine Aussagen? Und die zweite Frage, hat Sedat auch eine Rolle in seinen Büchern gespielt?
Letzteres weiß ich nicht. Das kann sein, das ist dann aber niemals veröffentlicht worden. Das wäre interessant, guter Punkt. Er hat Stefanie da nicht sonderlich geschützt, nein.
Okay.
Wie gesagt, er hat ja
ihre... Aber hat er denn Aussagen getätigt, die sie auch nochmal irgendwie... die dazu beigetragen haben, sie zu bestrafen?
Er hat ja ihre Mittäterschaft relativ schnell eingeräumt. Das wurde ja von der Polizei dann aber abgetan. Und dann hat er das quasi nicht mehr wieder rausgeholt. Aber ab dem Punkt, wo sie dann als Verdächtige behandelt wurde und man dann klar
war... Okay, dann hat sich das dann quasi... Das war die gemeinsame Schnittstelle und damit war es dann auch klar, dass sie beteiligt gewesen ist.
Ganz genau, ja. Dennoch bekommt sie... Ja, sie sitzt letzten Endes 6,5 Jahre im Gefängnis. Wie gesagt, sie ist halt wieder draußen eher... lebenslang natürlich besondere Schwere der Schuld, da wird wahrscheinlich auch nichts mehr gehen, aber sie hat nur einen relativ kurzen Gefängnisaufenthalt hinter sich gebracht. Sie hat natürlich auch aktiv nichts getan. Das ist also...
Ja, sie hat am Mord nicht teilgenommen, ne? Aber was sie ja trotzdem gemacht hat, also bei dieser Zerstückelung mitzuwirken.
Ja, das ist dann, weiß ich nicht, Vertuschung einer Straftat, Störung der Totenruhe, das sind dann so Sachen, aber das sind halt keine... Das ist halt nichts, was bestraft wird wie ein Mord an der Stelle, ne?
Ja, das ist klar.
Ja, wir hatten das in einer der letzten Folgen, dass die, ja, in dem Fall Brianna J., dass die Eltern, die Mutter des Opfers und die Mutter der Täterin sich quasi über diesen Fall angefreundet haben und so beste Freundinnen geworden sind. Und wir hatten das als extreme Stärke der Mutter von Brianna J. gesehen. Und auch so einen Stärkemoment gibt es auch hier in diesem Fall. Der Vater von Sedat lädt die Eltern der Täter zur Trauerfeier für Sedat ein und er sagt, er möchte keinen Hass provozieren und nur weil die Kinder schlimme Dinge getan haben, heißt das nicht, dass die Eltern schlechte Menschen sind. Also er beweist unheimliche Größe und ist dann noch um Versöhnung bemüht in so einem Moment. Ne? Das ist, ja.
Wow, sagenhaft auf jeden Fall.
Ja, das ist absoluter Wahnsinn. Da ist mir kurz die Stimme gebrochen, hat man vielleicht gemerkt. Das, ja, das sind einfach so Dinge, das sind so Dinge, die rühren einfach tief, ne?
Ja, komplett. Also, ich glaube, so viel Respekt kann man gar nicht in Worten in Worte bringen, wie was ich jetzt gerade fühle und spüre. Und auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob das so der, also es ist ein sehr humaner und menschlicher Move gewesen des Vaters. Dennoch frage ich mich, ob das jetzt, also ich will nicht sagen, richtig war, im Sinne von richtig und falsch, aber ob es hätte sein müssen, weißt du?
Ich glaube, dass er denen damit auch die Hand gereicht hat, ihre eigenen Wunden heilen zu lassen.
Das ist auf jeden Fall ein großer Akt der Nächstenliebe,
Ja,
definitiv.
und ich glaube, dass das für deren Verarbeitungsprozess und für deren Heilungsprozess absolut Gold wert war, ne? Also absolut wichtig war. Ich weiß es nicht, ich habe darüber nichts gehört, aber ich kann mir das vorstellen, dass.
Man darf nicht vergessen, dass bei so einer Trauerfeier ganz viele Menschen zusammenkommen, Bekannte, Nachbarn, Verwandte, vielleicht eine ganze Community. Und es ist sehr davon auszugehen, dass es dort einige Kritiker auch gegeben haben wird, die gesagt haben, okay, hey, was machst denn du? Was machen die hier? Das kommt ja nochmal hinzu, weißt du?
Ja, dazu kann ich keine Aussage treffen. Ich weiß nicht, ob das Angebot wahrgenommen wurde seitens deren Eltern. Ich weiß nur, dass es bestand. Und wie gesagt, ich glaube, dass das alleine schon zu wissen, wir können uns darauf konzentrieren, die Rolle unserer Kinder zu verstehen. Und wir werden zumindest von der Familie des Opfers nicht gehasst. Das kann, glaube ich, deine Energie dann zumindest dahin lenken. Wie gesagt, die eigenen Wunden zu heilen und zu verstehen, was mit deinen Kindern geschehen ist, wie konnte das so weit kommen? Und du musst dich nicht noch mit dem Hass von anderen Menschen beschäftigen. Wie gesagt, Beispiel dazu unser Heimatfall aus Freudenberg, auf den wir immer wieder angesprochen werden. Da war es ja so, dass die Eltern von einer der Täterinnen sich sehr uneinsichtig gezeigt haben und irgendwie da auch so auf Konfrontationskurs in den Medien gegangen sind und das aus meiner Sicht einfach auch der vollkommen falsche Weg war, ne? Weil du damit einfach ja nicht nur, wie soll ich sagen, fast schon die Tat kleinredest und marginalisierst, sondern auch noch ja die Chancen auf Versöhnung einfach wegstößt.
Kann und will ich jetzt gerade nichts zu sagen.
Ja, wie gesagt, wir hatten uns ja vorgenommen, diesen Fall unbeleuchtet zu lassen, aber das ist mir so als Gegenbeispiel im Kopf geblieben,
Verstehe.
weil es da eben so anders lief, ne? Da wurden eben keine
Ja,
Hände
das verstehe ich.
ausgestreckt, ja.
Du hast mir ja drei Bilder geschickt. Der Mann mit dem Bild, ist das der Vater von Sedat?
Ja, das ist der Vater von ihm. Ja, der sogenannte Pokémon-Mord von Duisburg, ein, wie gesagt, schwarzes Kapitel der deutschen Kriminalgeschichte und ein Fall, der damals die Republik sehr aufgewühlt hat, denn das war ein Maß an Grausamkeit und eben auch eine Motivlage, die man so einfach sehr, sehr selten erlebt hatte. Ne? Damals war die Allgemeinheit auch noch nicht so übersättigt mit True Crime-Geschichten, mit irgendwelchen Mordgeschichten aus aller Welt. Da war das wirklich ein absolutes Novum, dass man solche Perversionen geboten bekommen hat in den Medien und in den Zeitschriften, Zeitungen. Wie gesagt, ich kann mich sehr, sehr plastisch daran erinnern, was dieser Fall damals ausgelöst hat, was da los war. Das hat viele Menschen sehr erschüttert. Zu Recht.
Ja, auf alle Fälle. Welches Strafmaß hat denn Oliver bekommen?
lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld.
Also, okay, der kommt also nie raus.
Nö, ja, zu Recht. Das ist ja auch eine, ja, wie soll ich sagen, das ist ja auch eine tiefe Veranlagung, die seiner Tat zugrunde liegt, ne, und die wirst du halt nicht austreiben können. Das ist ja das, was wir immer sagen, wenn, weiß ich nicht, wenn du mich erpresst und ich erschieße dich, so, dann kann man sagen, okay, das ist einfach das sind Umstände, die kommen wahrscheinlich nie wieder vor. Das waren besondere Umstände, die zu der Tat geführt haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter nochmal in so was verwickelt wird, ist verschwindend gering. Der stellt keine grundsätzliche Gefahr dar, ne? Aber wenn es einfach dein tiefster innerer Wunsch ist, zu töten, Leichen zu schänden, Kinder zu missbrauchen, dann ist das etwas, was dich halt ausmacht und was in dir lodert. Und das kann man eben nicht in der Gefängnisstrafe, ja, ausmerzen.
Ja, klar. Also ich bin davon überzeugt, dass dieses Buch oder diese Texte, die er geschrieben hat, letztendlich da nochmal ein wesentlicher Faktor des Gerichtsspruchs gewesen sind, sozusagen. Ne? Dass all diese Tiefe der Tat sozusagen dadurch erst greifbar wurde, dass man halt gelesen hat, was so in seinem Kopf vorging.
Davon kannst du ausgehen, zumal das ja eben im Widerspruch zu seiner Aussage stand, dass er nur selten diese Gewaltfantasien hat. Dass er kein grundsätzlich gewalttätiger Mensch ist, ne? Und die Tiefe und die Fülle seiner Abartigkeit quasi so zutage getreten ist.
Es ist so ein sinnloser Tod, ne? Das ist so schrecklich.
Ja, absolut sinnlos und ich weiß nicht, also ich glaube, für ihn war es nicht sinnlos, für Oliver, der hat das im Nachhinein beschrieben als es war total geil. Also diese Erfahrung, das ist natürlich auch so eine Sache, die ihm dann zur besonderen Schwere der Schuld wiederum bringt. Sie hat zumindest offiziell gesagt, dass das keine schöne Erfahrung war. Dass sie da zwar mitgemacht hat in dem Moment, aber dass das keine schöne Erfahrung war. Und da wurde dann auch so ein bisschen an ihre Geschichte appelliert. Und da wurde dann gesagt, ja, sie hat halt starke Verlustängste, sie hat das mitgemacht aus Angst, ihren Partner zu verlieren, wenn sie nicht mitmacht. Ich denke, das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich denke, sie hat da schon auch eine gewisse Erregung empfunden. Ich weiß nicht, wie man das sonst durchziehen kann, da Geschlechtsverkehr zu haben, wenn man im tiefsten Inneren angeekelt ist und einfach nur mitmacht, um den Partner nicht zu verlieren. Vielleicht täusche ich mich auch, ich weiß es nicht. Aber er hat das, wie gesagt, als sehr erfüllend beschrieben und deswegen natürlich ein Grund mehr, warum er das Gefängnis nicht mehr verlassen wird. Ne?
Ja. Oh Mann, ziemlich schrecklicher Fall.
Ziemlich schrecklicher Fall, ja. Das ist immer so der Moment, wo es einem schwerfällt, dann von dem True Crime wegzugehen und zu anderen Kategorien überzugehen. Aber
ja, eigentlich gar nicht so richtig möglich, ne?
Nee, definitiv nicht. Aber naja, das ist auf der anderen Seite schließt das die Aufnahmen immer noch so ein bisschen versöhnlich ab, finde ich. Wenn wir jetzt irgendwie dann nochmal versuchen, über was Neutrales zu sprechen, dann auch ich bei aller True Crime-Affinität und bei aller Abgehärtetheit, die man so im Laufe der Jahre aufgebaut hat, auch ich gehe dann immer mit einem besseren Gefühl aus der Aufnahme. So, Junge, es ist spät. Wenn wir nochmal über was Neutrales gesprochen haben.
Hm.
Daher hast du einen Track der Woche. Hast du irgendwas mitgebracht?
Oh Mann, ey. Das ist jetzt wirklich schwer.
Mann, ey. Ich werf schon mal meinen. Also dann kannst du überlegen.
Ja, ich würde aber an der Stelle auch nochmal sagen, wo wir gerade drüber sprechen, es wäre cool, nochmal was von Ofe Castle Crimes zu hören.
Auf jeden
an
Fall.
An dieser Stelle gehen schöne Grüße raus.
Ja, die müssten nochmal aktiv werden, auf jeden Fall.
Ja, dann leg mal los mit deinem Track der Woche.
Ich habe mich schwer getan, weil habe ich in unsere Gruppe geschickt, Lloyd Banks, ehemaliges Mitglied von D12, also von der Crew von Eminem. Nee, Quatsch, Lloyd Banks war G-Unit. Ja, habe ich wechselt, okay.
Aber kann ich verstehen, wenn man so viel Techno hört, dann vergisst man auch schon mal, was wichtig ist.
Auf jeden Fall, Lloyd Banks, ehemaliges Mitglied von G-Unit, der hat ein neues Album gedroppt und das ist richtig stark. Das ist, das hat mich seit langer Zeit nochmal so richtig abgeholt. Also so richtig, richtig abgeholt. Und direkt der Intro-Track ist unglaublich geil. Und um ein Haar wäre das mein Track der Woche gewesen. Dann bin ich aber heute Morgen beim Kaffee trinken auf der Arbeit. Also ich habe Nachtbereitschaft gehabt und dann, bevor ich anfange zu arbeiten, trinke ich immer so meinen ersten Kaffee auf der Terrasse. Und da habe ich, es gibt so einen YouTube-Kanal, der so junge Künstler aus Appalachia quasi fördert, also so Hillbillies mit Gitarre, die dann halt singen quasi. Und da bin ich auf Chris Hunt Jr. gestoßen. Das Lied heißt Let the Devil Be und das hat mich komplett gefickt. Also komplett.
Also ich muss sagen, ganz kurz, der Name ist natürlich jetzt auch gesetzt, ne? Also ich finde, der passt natürlich komplett so in dieses, ich sage jetzt mal, und das ist nicht despektierlich gemeint, Milieu. Es fehlte eigentlich nur Chris Hunt, der fünfte Junior oder so. Dann
das passt,
wäre das eigentlich, dann wäre das Bild rund.
Das passt alles, auch wie er in dem Video in so einem Wald steht, vor so einem Mikrofon mit Latzhose und im Mundwinkel hängender Kippe. Es passt alles, aber das Lied ist...
Ist gut, ja.
Brutal.
Ja, ich kann es mir auch gut vorstellen. Ich glaube, ich hätte auch Lust drauf.
Tatsächlich. Ich habe es auch in die Gruppe geschickt. Das ist das vorletzte, der vorletzte
Link. Ja? Okay, gebe ich mir gleich mal noch.
Ist also wirklich großartig. Ja, jetzt kannst du noch nachziehen, wenn du möchtest.
Also ich habe keinen Track der Woche, aber ich habe heute Radio gehört und da lief Crazy von, ja, wie wird denn der Wort ausgesprochen?
Gnarls Barkley?
Gnarls, ja, das G ist stumm. Ja, okay, Mr. Klugscheiß. Also auf jeden Fall ein hammer cooler Track und wie ich den heute so gehört habe, dachte ich mir, ach ja, den gibt's ja auch und ich weiß noch, wie der rauskam, da habe ich den sehr gefeiert, weil der so mich so in einem Punkt trifft und mich genau an so einer Stelle abholt, wo ich es einfach so richtig fühle und das ist ganz cool.
Ja, der ist cool, der hat was, definitiv, ja. Finde ich auch gut. Wie sieht's mit deiner Müdigkeit aus? Bist du platt oder wollen wir die 5 Fakten über noch machen?
Ich bin nicht zum Spaß hier, also natürlich ziehen wir durch.
Mein Dislike des Tages wäre übrigens Elon Musk gewesen, wenn ich nicht schon so oft über den gelästert hätte. Ich habe da jetzt wieder so ein paar Stories gelesen, aber da kommen wir jetzt nicht zu. Wir machen jetzt 5 Fakten über. Ich wollte nur sagen, wenn irgendwen der Blitz beim Scheißen treffen soll, dann den, aber okay, so.
Ja, aber der ist ja der Herrscher der Blitze, das wird nicht passieren. Aber du weißt, was ist denn eigentlich mit dieser versprochenen Live-Q&A-Session jetzt hier? Also live in Anführungszeichen.
Ja, die gibt's morgen.
Ach so, du hast die jetzt übermorgen mit in die Live-Show genommen.
Nee, ich sammle jetzt die Fragen und dann mache ich die morgen.
Nein, wir hatten noch mal vor, die in der Folge zu machen.
Ach so, meinst du? Ja, das ist eine gute Idee, ja, das stimmt.
Es war deine.
Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, ja.
Tadam. Egal, dann machen wir jetzt mal hier die Geschichte.
Willst du anfangen?
Also jetzt muss ich 5 Fakten über dich erzählen, ja?
Ja, die vielleicht noch nicht so rausgekommen sind aus dem Podcast. Ich meine, ich erzähle ja relativ viel über mich. Du bist ja der etwas mysteriösere von uns beiden, das muss man ja so sagen. Deswegen, wenn man Blutrausch-Podcast bei Google eingibt, dann erscheint als Suchanfrage Blutrausch-Podcast Daniel ganz oben, weil nämlich, weil ich erzähle super viel von mir. Ich bin dadurch, kennt man, ich bin gläsern, aber du bist so.
Aber da müsste doch dein Name ganz oben erscheinen. Also die SEO-Logik wird doch eigentlich das verlangen, dass die meistgewählten, eingetippten Begriffe dann irgendwie.
Ja, ich meine, mich muss man nicht googeln, weil ich erzähle hier so viel, weißt du, du bist so gehüllt in so einen spanischen Hauch von Mysterium, ja, deswegen googelt man halt nach dir, ja, ja.
Okay, Mister, ich habe halt einen eigenen Wikipedia-Eintrag, hab's verstanden.
Das ist ein Ziel, ja, also ich will ein...
Ja, übrigens, Leute, macht mal, dann wärt ihr besonders cool, wenn ihr es schaffen würdet, so einen Wikipedia-Eintrag über uns zu erstellen. Das ist jetzt mal mein Aufruf für heute.
Ich glaube, das sind wir zu...
Das wünsche ich mir. Dann ist der Fabian auch wieder glücklich.
Da sind wir zu popelig für, oder? Das ist nicht...
Nein, jeder kann was, man braucht nur so einen Account, aber selbst machen wir irgendwie
schön wack. Aber man muss eine gewisse Relevanz haben, glaube ich, um dann da zu stehen, keine Ahnung. Aber weißt du, was geil ist? Ich möchte irgendwann einen eigenen Wikipedia-Artikel haben und weißt du, wo ich dann auftauchen möchte? Wenn man auf die Wikipedia-Seite meines Heimatdorfes geht, ja, Niederdresselndorf, dann möchte ich bei so Persönlichkeiten, die daherkommen, da möchte ich dann stehen, Deutsch und dann so
True Crime Podcast. Jetzt wird er größenwahnsinnig, weißt du?
Größenwahnsinnig.
Jetzt wirst du größenwahnsinnig, Mr. Niederdresselndorf.
Da kommt
direkt, also wie gesagt, wenn ihr mal das Haus sehen wollt, wo er aufgewachsen ist, dann müsst ihr direkt neben seiner Statue links abbiegen und dann dreimal im Kreis fahren, rechts, links, wieder rechts.
Genau so sieht's aus, ja. Ja, nee, da müsst ihr einfach
so nur... sein Elternhaus, das Wort habe ich gesagt.
Da müsst ihr einfach nur dem Bachverlauf folgen und dann, eins davon ist es dann. Da gibt es einen Bach, der fließt durch dieses Dorf und eins davon relativ nah an einem Waldrand. Das sind jetzt so viele Informationen, man kann es fast schon finden, ja.
Ja. Die armen Leute, die da jetzt wohnen.
Ne, ich weiß, wer da wohnt. Ja, ich kenne den tatsächlich. Junges Pärchen, super, super nette Menschen. Und der jetzige Hausbesitzer hat mich auch schon mehrfach eingeladen, weil der meinte so, ey, du komm vorbei, guck, wie es jetzt aussieht. Wir haben ein bisschen umgebaut, komm noch mal her, ne? Aber ich habe es halt nie gemacht, weil ich es komisch finden würde.
Ja, verstehe ich total.
Das ist quasi meine Kindheit und meine Jugend. Und jetzt wohnen da halt andere Menschen. Ich gönn's denen von ganzem Herzen, ja. Aber ich möchte das, glaube ich, nicht so sehen.
Ja, okay. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Würde ich, glaube ich, auch nicht wollen, trotz aller Neugier. Ja, okay, also Facts about Fabian, Teil 1. Machen wir das jetzt hier im Ping-Pong-Modus? Also jeder haut einen Fakt raus und dann machen wir weiter oder ziehe ich jetzt einfach durch? Wie hast du das gedacht?
Du kannst auch durchziehen, wenn du es schaffst, 5 zu finden.
Okay, ich weiß gar nicht, ob ich auf 5 komme. Also wir kommen mal auf Fakt Nummer 1. Fabian, der liebe kulinarische Allesfresser Fabian, der aber ein absoluter Genussmensch ist, ist kein Fan von zu vielen Gewürzen. Das ist definitiv so, dass er es immer, der hält es auf jeden Fall zurück. Ne? Ich schätze mal Salz, Pfeffer, Paprika maximal. Also Knoblauch, Zwiebeln zähle ich jetzt nicht mit, das liebt er überhaupt. Aber der ist jetzt keiner, der jetzt so experimentierfreudig ist mit sehr vielen Gewürzen.
Wenn das Rezept danach schreit oder das Gericht, dann schon, aber grundsätzlich hast du recht, weniger ist oft mehr, gerade auch bei Essen, finde ich schon. Apropos Kulinarik, da muss ich kurz noch eine Anekdote aus der Woche raushauen. Ich weiß, ich erzähle hier sehr viel auch private Dinge und sehr viel von mir, aber ich weiß nicht, was ich erzählt habe, das zu dem Schluss führt, dass ich ein ausgewiesener Experte für Pfannen bin. Aber jemand in der Community hat mich diese Woche gefragt, welche Pfanne ich mir kaufen würde. Und ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Ich habe auf jeden Fall also mein Bestes gegeben.
Also ganz ehrlich, ich sehe uns da schon so Pappaufsteller mit unseren Visagen irgendwo im Supermarkt in irgendwelchen Pfannenwerbung. Aber dann bitte Tefal oder so. Okay, ja krass. Okay, dann mache ich mal weiter, wo wir gerade beim Thema Essen sind. Fabian ist kein großer Fan von süßen Dingen. Also er nascht zwar so mal ganz selten, aber ich habe, glaube ich, noch nie erlebt, dass du dir jetzt wirklich einen Schokovorrat oder sowas reingezogen hättest oder gekauft hättest. Vielleicht mal hier und da so ein Snickers, um Power zu tanken, aber das war's höchstens.
Ja, immer lieber herzhaft als süß. Und wenn ich süß gegessen habe, dann muss ich danach immer was Herzhaftes essen, weil ich den süßen Geschmack im Mund nicht mag. Das stimmt, ja.
Ja. Soll ich weitermachen?
Ja, klar, warum nicht?
Okay, Fakt Nummer 3. Fabian ist ein Zuhause-Barfußläufer.
Allerdings, das ist sehr gesund.
Ja, das ist, das fällt mir gerade noch so ein.
Allerdings muss ich da kurz einschränken, ja. Ich habe vor einem Jahr oder so, hat mir jemand aus der Community von meiner Amazon-Wishlist Hausschuhe gekauft, so Pantoffeln. Und das ist wirklich wie auf Wolken laufen. Und deswegen trage ich die jetzt mittlerweile in der Wohnung.
Okay, ja. Das konnte ich nicht wissen.
Das konntest du nicht wissen, ja. Nein.
Das konnte ich tatsächlich nicht wissen. Okay, Fakt Nummer 4. Wenn Fabian etwas total cool findet, also irgendeine Idee, macht er es sofort.
Ich bin der ungeduldigste Mensch der Welt, ja. Auf jeden Fall.
Und damit kommen wir direkt und damit schließe ich dann meine Runde zu Fakt Nummer 5. Wenn der Fabian eine Idee total scheiße findet, wird er schweigsam und macht es einfach nie.
Nur wenn ich die Person nicht verletzen will, von der die Idee kommt und ich nicht sagen will, dass das eine scheiß Idee ist, dann weiß ich nicht, wie ich rauskomme aus der Nummer, dann werde ich schweigsam und dann weiß man so, ah, okay.
Hatten wir hier im Rahmen des Podcasts circa 5 Mal, oder ich habe keine Ahnung gehabt, irgendwann, ich habe festgestellt, immer wenn ich mal irgendeine Idee einbringe und es dann ganz, ganz still auf der Leitung auf der anderen Seite wird, dann weiß ich eigentlich schon Bescheid. Keine Antwort ist auch eine Antwort.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, worum es da so im Einzelnen ging, aber...
Nee, ich weiß auch nicht. Nee, ich weiß nicht, aber das ist mir einfach aufgefallen und das kann ja nur wirklich keiner wissen. Ich hoffe, das war nicht zu persönlich für dich, aber... Du hast mich dazu eingeladen.
Ja, das war okay.
Okay, an der Stelle schließen wir die Folge dann auch. Tschüss, Leute.
5 Fakten über Daniel dann in der nächsten Folge, oder was?
Ja, ich will es eigentlich gar nicht hören.
Ja, also, wir können das sein lassen, mir ist das egal. Ich kann das.
Nein, mach ruhig. Ach Quatsch, leg los, jetzt will ich es natürlich wissen.
Okay.
Ich warte jetzt nicht bis zur nächsten Folge.
Also Daniel ist im Gegensatz zu mir jemand, der mit Gewürzen häufig sehr, sehr experimentell umgeht. Wie gesagt, ich habe ihn im Intro den Meister der Soßen genannt. Das hat natürlich die Bewandtnis, dass, als wir zusammen gewohnt haben, er immer irgendwelche kreativen Soßen zusammengerührt hat. Und das tut er immer noch. Die mal mehr oder weniger die Kulinarik bereichert haben. Manchmal waren es, wie soll ich sagen, nicht so geile Ergüsse, aber oftmals war es richtig geil. Und da zeichnet ihn ein nicht zu verleugnender Mut aus in der Kombination von verschiedenen Geschmacksrichtungen. Sagen wir es mal so. Ja,
ja, das ist goldrichtig, das stimmt. Also ich bin der Soßenking, Leute. Also Fabian hat natürlich in vielen Bereichen, wie wir eben schon rausgehört haben, da waren wir bei seinem Fakt Nummer, was war das, 2 oder 1, ist ja doch eher eine Memme, würde ich sagen. Und hat jetzt auch nicht so einen besonderen Geschmack. Tatsächlich ist er leicht zu haben, was Essen betrifft. Und deswegen kann er dieses Level meiner Soßen natürlich gar nicht richtig ordentlich wertschätzen.
Ja, okay. Also mein Hillbilly-Gaumen kann quasi dein High-Class gar nicht erkennen, meinst du? Ja,
ja, ja, das ist, ja, manchmal zumindest.
Okay, ja, okay. Das ist, lassen wir das einfach mal so stehen. Daniel ist ein absolut cineastisch veranlagter Mensch, ja, der Filme wunderbar analysieren kann auf verschiedene Metaebenen, der auf Kameraperspektiven achtet, der auch an sich cineastisch total bewandert ist, der aber trotzdem, wie kein anderer, den Hang hat, absolute Scheißfilme anzuschleppen und die geil zu finden.
Das stimmt. Das stimmt auch, ja. Das ist auch vollkommen richtig. Aber auch hier sind wir wieder bei Fabians doch eher beschränkten Geschmack. Nein, das stimmt. Also ich sehe ja immer das Gute in den Dingen, wisst ihr, Leute? Und das, so ist es halt einfach auch bei Filmen. Aber es kann schon mal sein, dass ich hier und da in die Tonne gegriffen habe.
Selten.
Ja, was aber hinzukommt, ist auch, dass ich mir eigentlich gar nicht so richtig merken kann, was Filme betrifft. Also es ist durchaus möglich, dass ich in dem Moment gut funktioniere, was Fabian gerade beschrieben hat, aber 3 Wochen später frag mich mal, was wir da geguckt haben. Keine Ahnung.
Ja, gut, das ist ein Argument auf jeden Fall. Daniel hat es geschafft, von einem der stärksten Raucher, die ich jemals kennengelernt habe, zum Nichtraucher zu werden. Lange Zeit damit der Ausnahme, dass dann ab und zu mal ein Zigarillo geraucht wurde. Aber es war damals so, wenn man Daniel geweckt hat zu WG-Zeiten, dann war der quasi scheintot, der lag noch im Bett, aber die Hand hat sich dann so unter der Bettdecke rausgeschält und als erstes die Kippenschachtel gefasst. So, das war so der erste Move des Tages. Und dann hat er irgendwann.
Das sind jetzt.
Dann hat er irgendwann ganz eisern damit aufgehört.
Ja, und das sind jetzt übertriebene Fake News tatsächlich, Leute. Denn.
Ich kann mich an dieses Bild so gut
erinnern. Nein. Das habe ich nie im Bett gemacht, sondern es war immer die Kombi mit dem Kaffee. Also ich hatte im Gegensatz zu einem anderen Mitbewohner, den wir hatten, immer noch den Anstand aufzustehen und das Bett zu verlassen. Und auch, ich war auch nicht so risikoaffin.
Naja, auf jeden Fall hat das, glaube ich, auch viel mit deiner Tätigkeit als Nachtportier zu tun. Das ist halt einfach so langweilig, da musste man quasi rauchen, um die Zeit rumzukriegen.
True.
Ich bin einmal für Daniel eingesprungen in dieser Nachtportierrolle, weil der sich an der Uni mit Filmschnitt befasst hat und im Schnittplatz saß und irgendwie super lange gebraucht hat und ich habe so die halbe Nacht mir um die Ohren geschlagen und ich fand es so tödlich langweilig, dass ich froh bin.
Echt? Hattest du? Ach, das, ja doch, stimmt. Ja. Bei meinem ersten Nachtportierjob. Stimmt, ja, stimmt.
Ja. Ja. Bei dem zweiten, da habe ich dich einfach mal begleitet, da haben wir dann irgendwie, das war Ostern, ich hatte nichts zu tun, da haben wir Filme auf meinem Laptop geguckt und ich bin dann irgendwie, als du deinen Rundgang gemacht hast, in die Bar und habe mir Cocktails gemischt. Aber das war egal.
Ja, das war auch nicht so cool. Der erste Job war cooler. Also, aber ich meine, dieser Abend scheint gut gewesen zu sein, auf jeden Fall.
Ja, nächster Fakt. Daniel hat zwar mal bei einer gottlosen Fastfood-Kette gearbeitet, aber in den letzten Jahren, oder ja, sagen wir fast schon im letzten Jahrzehnt, seine Ernährung zum Großteil in die vegetarisch-vegane Richtung geschoben. Also der experimentiert auch viel mit vegetarisch-veganer Küche und hat sich von so ganz ekelhaft verarbeiteten Fleischprodukten weitestgehend zumindest zurückgezogen.
Ja und nein. Also ich probiere es aus, aber das sollte jetzt nicht heißen, dass ich nicht, also ab und zu esse ich schon auch nochmal einen Burger. Ne?
Ja, ja.
Das oder, ich oder sagte, also ich esse auch Fleisch, genau.
Ich sagte weitestgehend aber, zurückgezogen.
Ja, das stimmt schon. Ne? Also ich glaube, tatsächlich habe ich mich nicht immer sehr gesund ernährt in der Vergangenheit, so ganz früher.
Ja gut, vegetarisch ist ja auch nicht zwangsläufig automatisch gesund.
Ja, nee, das stimmt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, ich glaube, das ist auch vielleicht so, wie man mit Anfang 20 sich ernährt, ne? Es sei denn, du bist irgendwie so ein Sporttyp, aber zumindest wir in unserer Generation, ne, irgendwie was halt da war, irgendwie essen, so ungefähr.
Ja, der Chinese um die Ecke, wie oft sind wir da gelandet?
Ja.
Ja, Fakt Nummer 5.
Haben wir schon 5?
Ja, jetzt kommt okay. Der fünfte. Daniel kommt ja ähnlich wie ich auch aus der Hip-Hop-Ecke, fühlt sich aber auch schon seit längerer Zeit von Hip-Hop nicht mehr so richtig abgeholt. Das kenne ich teilweise. Also so diese ganz kindliche Freude beim Entdecken von neuen Sachen hat man tatsächlich schon lange nicht mehr gehabt. Deswegen dieses Lloyd Banks-Album hat mich gestern so geflasht, weil mich das nochmal so richtig auf die Oldschool-Art und Weise abgeholt hat. Auf jeden Fall ist Daniel davon so ein bisschen weg, hat dem Hip-Hop sogar zwischendurch ja, so fast den Rücken gekehrt, nie ganz, aber fast. Ja. Und hat dann so komische Alternativen gefunden. Daniel steht ganz stark auf so Chansons und so italienische Gesänge und so Dinge.
Voll cool.
Da könnt ihr dem eine riesige Freude mitmachen mit irgendwelchem Italo-Pop, mit irgendwelchen Tipps, die er noch nicht hatte oder nicht kennt. Haut raus.
Immer her damit, Leute. Ja, das ist einfach, das ist die wahre Kultur, Leute. Das kann man nicht anders sagen. Aber was soll ich dazu sagen? Das stimmt. Nein, die Sache mit Hip-Hop ist für mich immer ein Fluch und Segen gewesen tatsächlich. Ne? Also ich werde zu gegebener Zeit dann auch mal ein bisschen was darüber erzählen. Fakt ist auf jeden Fall, ich finde immer, dass mich das, wenn ich das höre, auf der einen Seite in so eine Vergangenheit katapultiert, die irgendwie, wo ich schöne Erinnerungen habe und aber auch nicht so gute. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, Hip-Hop hat also in vielen Bereichen mir total gut getan, aber gleichzeitig auch sehr schlecht getan.
Ja, unterschreibe ich total. Ja,
ja und das ist so ein Punkt, weswegen ich das auch so ein bisschen meide. Plus, ich bin auch müde davon geworden. Wenn ich das aber höre, und deswegen mache ich das auch nicht unbedingt, da bin ich halt auch direkt wieder in vielen Bereichen im Film und irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahre jünger oder so. Weißt du?
Ja, ja.
So für diesen Moment. Und das ist dann auch immer, wo ich mir denke, okay, berührt mich jetzt auch nicht mehr so sehr von den Texten und so weiter und so fort. Ja. Aber auf der anderen Seite fühle ich das halt immer noch und es gibt immer noch so einen Kern, der es für mich immer ausgemacht hat und der ist verbunden mit so einer ganz tiefen Liebe auch. So, das kann ich nicht anders sagen. Ne?
Ja.
Aber ich versuche halt, wie gesagt, aufgrund dieser anderen Parameter und sowas, das auch hier und da immer wieder auszublenden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel höre, dass Leute, die ich irgendwie sehr gerne mag, jetzt was Neues wieder draußen haben, dann meide ich das schon fast. Weißt du? Das ist schon so ein bisschen so, dass ich mir denke, so, ich weiß genau, was passieren wird und deswegen versuche ich da jetzt erst gar nicht reinzuhören.
Ja.
Ein bisschen seltsam.
Ja, aber nachvollziehbar auf eine gewisse Art und Weise. Aber so, 5 Fakten übereinander. Das hat doch jetzt wunderbar funktioniert. Also du hattest ja zwischendurch Angst, dass man das nicht füllen könnte. Also ja.
Nee, war cool.
Es ist kein Format für viele Folgen, weil dann irgendwann hat man wirklich sein Pulver schnell verschossen. Aber irgendwann kann man das doch schon nochmal so random einbauen, finde ich.
Auf jeden Fall.
Ja, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Wie gesagt, ich will diese Folge gerne noch so schneiden, dass die vor unserem Limburg-Trip rauskommt. Also morgen, Samstag. Das wäre cool und ja, dann haben wir am Sonntag einiges vor uns, was True Crime angeht. Deswegen lasst uns jetzt hier das Ding beenden. Gute Nacht, lieber Daniel, euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, wie immer eine absolute Freude, mit dir hier zu sitzen.
Das sehe ich auch so. Grazie mille und in dem Zusammenhang würde ich sagen, ciao Bella, ciao Bella, ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.